Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 207 am 19. März 2026. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit Barbara Schott. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Barbara Schott. Du bist Architektin und seit 2022 Partnerin bei Heinle Wischer und stellvertretende Sprecherin der Sozietät. Das Büro gehört mit über 300 Mitarbeitenden an 5 Standorten aus mehr als 30 Nationen zu den größten Architekturbüros in Deutschland und hat eine lange Erfahrung im Plan von Gesundheitsbauten. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Wir sprechen also über Krankenhausbau, über die besondere Komplexität natürlich dieser Gebäudetypen oder dieses Gebäudetyps, über eure Arbeitsweise bei Heinle Wischer und darüber, wie sich der Krankenhausbau gerade verändert. Erstmal Heinle Wischer, also ich habe ja auch mal bei Heinle Wischer und Partner gearbeitet, so hieß es früher.
Genau.
Ist es mit deiner Partnerschaft so gekommen, dass es Heinle Wischer heißt oder seit wann heißt es Heinle Wischer?
Das war in der Tat zeitlich deckungsgleich, obwohl es jetzt nicht, glaube ich, mit dem Eintritt der jungen Gesellschafter oder der jüngeren Gesellschafter übereinfiel. Aber das war deckungsgleich im gleichen Jahr. Also mit Beginn 2022 haben wir die Sozietät auch umfirmiert.
Ja. Du bist schon seit 2008 bei Heinle Wischer und hast dort direkt am Projekt Städtisches Klinikum Brandenburg gearbeitet, wo ein ganzer Klinikstandort neu strukturiert wurde und wo ihr auch neue Ansätze hattet mit Tageslicht für den OP und so weiter. Was hat dich an diesem ersten Projekt besonders geprägt und wann wurde daraus eine Leidenschaft für den Krankenhausbau, die ja dann entstanden ist?
Ja, mein Einstieg bei Heinle Wischer war in der Tat das Brandenburg-Projekt, was ja gleich ein riesiges Projekt war. Ich habe davor 4 Jahre lang in kleineren Büros gearbeitet. Das heißt, es waren Projektgrößen, wo man immer alles von Anfang bis Ende überblicken konnte und bin dann in ein sehr großes und gut strukturiertes Team gekommen und habe die Fassaden dort geplant. Das heißt, ich war gar nicht so ganz tief in dem Krankenhausnutzungsbereich drin und habe erstmal gelernt, damit umzugehen, dass man einen Teilbereich eines großen Projektes plant, ohne den Gesamtüberblick zu haben. Das heißt, das war etwas, was für mich sehr neu war und wo ich erstmal mich so langsam reinarbeiten musste, habe aber natürlich anhand der Vielzahl der Themen gemerkt, wie groß diese Komplexität ist und wie wichtig dieses Zusammenspiel eines guten Teams ist, damit wirklich Schnittstellen beachtet werden, alle Dinge betrachtet werden können, und fand das einfach erstmal absolut faszinierend, also in so eine große geölte Maschine reinzukommen und dort sozusagen Erfahrungen zu sammeln und Einblicke zu kriegen in ganz neue Themenfelder, die ich vorher in den kleineren Projekten noch nicht so überschaut habe.
Ja, und seit 2014 betreust du außerdem Projekte für den kommunalen Klinikbetreiber Vivantes und hast unter anderem beim Umbau eines Zentral-OPs begleitet, also das Projekt begleitet. Was fasziniert dich an diesem Gebäudetyp? Also du hast ja gerade gesagt, du hast erstmal nur einen Ausschnitt davon gemacht und dann irgendwann ja den Gesamtüberblick dir verschafft. Warum entscheidet man sich so stark auf Gesundheitsbauten dann zu spezialisieren?
Ja, also das Vivantes-Projekt, das war damals der Start mit dem Umbau des Zentral-OPs am Humboldt-Klinikum in Reinickendorf. Das war in der Tat der Deep Dive ins Gesundheitswesen. Da hat es mich dann gefangen. Danach bin ich nicht mehr losgekommen. Der Gesundheitsbau ist auf ganz verschiedenen Ebenen spannend. Also wenn man es von der Architektur her betrachtet, fachlich, ist es einfach wie eine kleine Stadt. Also so ein Krankenhaus ist ja oft ein Campus auch, also ein ganzes Gelände. Das heißt, wir haben dort natürlich die medizinischen und klinischen Bereiche. Wir haben oft Schule und Lehre mit dazu. Wir haben große Küchen. Also es ist wirklich ein riesiges System, also so ein Organismus, der dort lebt. Und damit gibt es natürlich vielfältige Aufgaben, Strukturen, Herausforderungen, die alle zusammenspielen müssen. Das ist fachlich, finde ich, einfach erstmal extrem herausfordernd und wird somit auch nie langweilig. Und die zweite Ebene ist natürlich irgendwo auch eine soziale Ebene und eine soziale Komponente, weil die Bedeutung von Gesundheit ist jedem von uns, glaube ich, klar. Das heißt, es ist eine der wichtigsten Säulen, die wir haben in unserem Leben, dass es uns hoffentlich gut geht. Und gleichzeitig kommen wir alle immer wieder in Kontakt mit diesen Gebäuden, ne, mit diesen Typologien, selbst in, sage ich mal, im positiven Sinne bei Geburten oder bei anderen Dingen. Also das heißt, man hat ja immer wieder Austausch und Kontakt in diese Räume und in diese Strukturen. und ist dort aber oft auch in einer vulnerablen Situation. Das ist ja ein Wort, was die Corona-Krise sehr geprägt hat und was das natürlich gut ausdrückt. Das heißt, man ist oft ein bisschen desorientiert, verunsichert. Also man ist eher geschwächt. Man fühlt sich meistens nicht so richtig stark, wenn man in so ein Krankenhaus reinkommt, sondern ist eher in einer etwas verunsicherten Position. Und deshalb fand ich es natürlich umso wichtiger, wie wir Räume gestalten können, die den Menschen dabei helfen, dass es ihnen besser geht, dass sie besser genesen können und dass sie auch gut arbeiten können dort. Also wie wir sozusagen diese kleine Stadt innerhalb unserer Stadt bestmöglich gestalten können und der die beste Qualität geben können.
Kam denn dieser Wunsch jetzt eher von Architektensicht oder auch von den Bauherrinnen?
Der kam, sage ich mal, sehr stark aus der Architektensicht natürlich, wie wir so eine Aufgabe, wie wir herangehen an so eine Aufgabe. Wir fragen uns ja immer, was können wir besser machen, was können wir besser lösen. Also wir möchten ja nichts reproduzieren, sondern wir möchten ja nach vorne gehen, also in die Zukunft etwas führen. Aber natürlich merken wir durch diese extrem enge Zusammenarbeit im Gesundheitsbau, was auch eine der großen Qualitäten für mich ist, mit sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern, mit sehr vielen Personen aus der Bauherrenschaft, also mit sehr vielen Akteuren, die dort aktiv diesen Raum bespielen, dass wir dort diese Zusammenarbeit natürlich ganz viel herauskristallisieren konnten, also Wünsche, Bedürfnisse wahrnehmen konnten, die wir dann wiederum versuchen konnten, immer wieder in räumliche Strukturen für die jeweilige Aufgabe angepasst umzusetzen.
Wie groß ist denn so ein Team? Also du hast ja gerade gesagt, die Funktionen sind ja irre unterschiedlich. Also vom Labor, OP, Kantine, Wartezimmer, Patientinnenzimmer. Also das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Da hast du ja gerade schon umrissen wie eine Stadt. Und dann sind natürlich die NutzerInnengruppen auch total unterschiedlich. Also ja. Patientinnen, Patienten, Ärztinnen, Ärzte, Putzkräfte. Also es ist ja genauso vielfältig wie die Räume. Wie geht man an so ein Projekt ran? Mit ja. Wie vielen Leuten vor allen Dingen?
Auf unserer Seite oder auf der anderen Seite insgesamt?
Erstmal auf eurer Seite.
Gut, auf unserer Seite starten wir natürlich, also so ist ja die grundsätzliche Struktur bei uns. Wir starten immer mit einem Projektleitungsteam oder einer starken Projektleitung, die das Projekt sozusagen führt und strukturiert.
Also mehrere Projektleiterinnen.
Das haben wir immer mehr. Also früher hätten wir jetzt ganz klassisch gesagt, es gibt die Projektleitung und dann gibt es eine stellvertretende Projektleitung. Wir merken, dass gerade diese Großprojekte, dass wir eine hohe Qualität auch darin sehen, da so ein kleines Projektleitungsteam eher aufzustellen, also weniger hierarchisch, sondern eher vielleicht auch im Kompetenzbereich ein bisschen unterschiedlich von den verschiedenen Themen, die bespielt werden müssen, weil wir ein sehr technisches und hochinstalliertes Gebäude haben und gleichzeitig aber auch eine sehr anspruchsvolle Entwurfsaufgabe haben mit sehr vielen prozessualen Themen, die dann eher wieder auch das Spezialwissen aus dem Gesundheitsbau natürlich bedürfen. Und so haben wir festgestellt, dass es oft auch eine sehr gute Besetzung ist, da eine Art Doppelspitze in diesen großen Projekten zu führen. Das löst natürlich einfach auch so Themen wie Redundanzen, Vertretungen, dass man einfach da wirklich auch immer gut aufgestellt ist an der Stelle. Das ist nicht in jedem Projekt so, aber wenn es sich anbietet, halte ich das für eine gute Form, da auch die Kollegen so weit weiterzuentwickeln, dass man bei diesen großen Projekten auch Verantwortung übernimmt, ohne aber vielleicht die Sorge zu haben, da alleine so viel Verantwortung tragen zu müssen.
Mhm. Und darunter, unter dieser Projektleiterebene, ist dann sozusagen die Ebene der Gruppenleiter vielleicht, die Fassaden machen oder die, also weiß ich nicht, welche Tätigkeiten fallen da so an?
Das ist sehr unterschiedlich natürlich. Das hängt jetzt sehr stark von dem Projekt auf, ne? Wie man das Ganze strukturiert. Wir haben natürlich einen großen Schwerpunkt in den frühen Leistungsphasen sehr stark im Entwurfsprozess, also sprich diese ganzen, das Raumprogramm zu übertragen, das Betriebsorganisationskonzept in verschiedene räumliche Strukturen zu integrieren oder weiterzuentwickeln, in die Diskussion zu gehen mit den Nutzerinnen und Nutzern. Da ist ein großes Thema natürlich, wie bauen wir eine modulare Grundstruktur auf, die dieses Gebäude, was ja oft sehr hybrid ist, du hast es eben gesagt, in der einen Ebene ist ein OP, darüber kommen Patientenzimmer, dann kommen wieder ganz andere Funktionen. Ne? Also wie finden wir sozusagen die optimale Struktur für diese hybriden Gebäudestrukturen, die wir dort haben. Das entwickeln wir sozusagen mit einem Team am Anfang eher gemeinschaftlich, um überhaupt mal die Grundlagen des Entwurfs entwickeln zu können. Und dann im Laufe des Entwurfsprozesses spezialisiert es sich natürlich immer mehr in verschiedene Bereiche, also sprich in die Nutzerintegration und in die Kommunikation. Da sind oft auch wir Partner sehr aktiv mit drin, weil das einfach auch einen großen Erfahrungsschatz Bedarf oder der natürlich sehr nützlich ist, dass man aus verschiedenen Projekten immer wieder Themen heranziehen kann, um die richtigen Fragen zu stellen, um herauszufinden, was wirklich das spezifische Bedürfnis in dieser Bauaufgabe ist und wie wir darauf reagieren können.
Und wie groß ist die Gruppe auf Bauherrenseite? Du hast ja eben gefragt, welche Seite ich meine.
Genau.
Ihr habt ja auch Vorgehensweisen, die total interessant sind, dass ihr zum Beispiel vor Ort hospitiert und dann auch das Raumprogramm durchaus nochmal durchspielt und auch wirklich haptisch teilweise oder Mockups baut. Und da muss ja, also ist ja sozusagen ein großes Treffen wahrscheinlich dann auch mit NutzerInnen-Gruppen, keine Ahnung, die sind dann vertreten vom Bauherrn oder wie sieht das aus?
Ja, wir haben ja zum einen oft die Situation, dass der Bauherr nicht gleichzeitig der Nutzer ist. Mhm. Also das heißt, es gibt Baugesellschaften zum Beispiel, die den reinen Bau verantworten und dann gibt es die einzelnen Nutzergruppen. Mhm. Und im besten Falle, oder es ist eigentlich sehr wichtig, muss man sagen, dass im Vorfeld schon ein fester Nutzerkreis definiert wird. Also wer sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner über diesen ganzen Prozess hinweg? Möglichst konstant, ich sage schon möglichst, weil wir bauen ja immer sehr lange. Das heißt, der ein oder andere Chefarztposten wechselt da schon mal zwischendurch. Das macht dann etwas Unruhe im Projekt. Aber das heißt, wir brauchen möglichst feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf Bauherren- und Nutzerseite, um diese einzelnen Gespräche zu führen. Und das sind genau, wie du gesagt hast, innerhalb dieses Entwurfsprozesses die verschiedenen Schritte. Ich finde, am Anfang sollte immer erstmal das Zuhören und das Verstehen stehen. Und deshalb hospitieren wir wirklich oft und auch sehr gerne bei den Nutzerinnen und Nutzern. Weil auch wenn wir jetzt vielleicht schon 10 oder 20 OP-Abteilungen gebaut haben, ist es immer wieder unterschiedlich. Und es ist auch unterschiedlich, dass einfach das Profil, was zum Beispiel, was das Humboldt-Klinikum hat im Vergleich zum Klinikum Neukölln, und es ist beides Vivantes. Also ja. Es ist einfach, diese Individualität dürfen wir bei allen übergeordneten Raumprogrammen und Strukturen, die natürlich erstmal gelten, diese Individualität dürfen wir nicht unterschätzen. Und da brauchen wir dann auch nicht nur die Führungsebene bei den Nutzern, sondern da brauchen wir auch ganz klar die Personen, die dort arbeiten. Und die treffen wir auch am besten, wenn wir dort gemeinsam hospitieren. Mhm. Und dann sehen wir nämlich genau, was das Raumprogramm manchmal nicht abbildet. Wir sehen nämlich, wo Raum fehlt. Ich sage das mal ganz salopp, wo steht was rum? Also was steht im Flur, wo im besten Fall eigentlich nichts stehen sollte? Und was sind vielleicht Räume, wo man fragt, was ist denn hier hinter dieser Tür? Und dann kommt die Antwort, das weiß ich auch nicht, der ist immer abgeschlossen. Dann fragt man sich, oh, dann vielleicht braucht man den dann gar nicht, weil wenn der immer abgeschlossen ist, dann kann der nicht so wichtig sein, der Raum. Also das heißt, man kommt ganz anders ins Gespräch.
Oder er ist besonders wichtig.
Er ist besonders wichtig, höchst vertraulich, streng geheim. Ja. Genau, das kann auch sein. Aber das heißt, bestimmte Fragen kommen ja auch erst, wenn man wirklich gemeinsam etwas macht. Also wir merken einfach, dass über die Aktivität, sei es bei diesem Hospitanzen, sei es bei dem Mockups später, dass über das gemeinsam etwas tun, einfach ein ganz anderer Dialog entsteht. Also wenn wir einen Plan haben, wenn wir fragen, was machen Sie eigentlich so im Arbeitsraum rein? Glauben Sie, da reichen die 12 Quadratmeter? Das kann sich doch niemand vorstellen. Ja. Die Personen haben wir jetzt gerade aus ihrer Arbeitswelt gerissen. Das heißt, sie sitzen jetzt bei uns am Tisch. Und gerade standen sie noch im OP oder haben was anderes gemacht. Und dann stellen wir denen abstrakte Fragen, die sie ja gar nicht beantworten können. In einem Raum aber zu stehen und zu sagen, funktioniert das eigentlich so gut? Oder wie hätten sie es denn, wenn sie es ganz anders machen können? Wie würden sie sich den Raum denn wünschen? Dann kommen so viele tolle Ideen und Ansätze. Das ist wirklich schön. Auch zum Beispiel mit den Nutzern gebaute Beispiele anzuschauen. Wir waren mit den Kollegen aus Reinickendorf, waren wir zum Beispiel bei unserem OP im DRK Mitte und haben uns den einfach gemeinsam angeschaut und mit den Personen dort vor Ort gesprochen. Und dass wir die auch fachlich miteinander gesprochen haben, war wieder ein sehr schöner Austausch, dass wir daraus wieder was mitnehmen konnten für unseren Entwurf. Auch das ist wirklich sehr spannend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist sozusagen unter dem Begriff User Stories zu verbuchen. Ich kann mir das auch vorstellen, wenn man mit den Menschen im Raum ist und fragt, was machen Sie eigentlich hier? Zeigen Sie doch mal. Wie ist denn der Ablauf, wenn der Patient dort liegt? Wo müssen Sie eigentlich hingehen, um dies und jenes zu tun?
Ja, weil Raum ist ja erfahrbar. Raum ist dreidimensional, genau. Und deshalb ist es, glaube ich, so schwierig auch, gerade natürlich für Laien Pläne zu lesen, also wirklich zu lesen, nicht zu sehen, da ist ein Schrank, das ist natürlich möglich. Aber die Bedeutung dessen, dieser Verortung zu verstehen. Und das haben wir sehr schön, fand ich, bei den Mockups gemerkt, die wir in Neukölln gebaut haben, recht professionell auch dort mit so einem Messewandsystem und da so Untersuchungskabinen ausprobiert haben. Der Vorteil ist halt an diesem haptischen Erleben, du kannst es im Team machen. Das heißt, wir hatten wirklich, glaube ich, eine Gruppe von fast 20 Nutzerinnen und Nutzern aus der Rettungsstelle dort. Und dann hat sich keiner getraut, dann war ich also die Patientin, ich lag dann auf der Liege und dann ging es aber so voll Stück für Stück, genau, ich war krank, war der Notfall und dann ging es aber Stück für Stück los. Dann hat der Erste gesagt, ja, aber wenn ich die und die Untersuchung mache, dann wäre es besser, die Person läge andersrum. Oder was ist denn, wenn die Person jetzt nicht bekleidet ist, dann guckt man von der Tür aber auf die Person.
Ja.
Und jemand anderes sagt, naja, aber wenn ich nicht auf die Person gucke, dann nehme ich die ja nicht wahr im Vorbeigehen. Also das heißt, man merkt, es gibt ganz viele unterschiedliche Szenarien, die in so in einem universellen Raum stattfinden. Und man muss herausfinden, was sind aber die großen gemeinsamen Linien, um vielleicht übergeordnete Dinge festzulegen und in welchen Bereichen können wir vielleicht aber auch so flexibel bleiben, dass dieser Raum auch möglichst vielfältig genutzt werden kann. Und das ist unglaublich spannend und sehr erkenntnisreich.
So, ja, jetzt wo du gerade Flexibilität sagst, das Büro Heinle Wischer ist ja auch bekannt, also mir auf jeden Fall, weil ich ja auch hier gearbeitet habe, für eine lange Begleitung der Projekte. Also jetzt mal zum Beispiel, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg ist mir am präsentesten, gerade in den 60er Jahren gebaut und dann nochmal komplett neu umgestaltet, instand gesetzt und so weiter. Also dieses Büro macht sich sehr viele Gedanken darüber, über Lebenszyklus, welche Ebenen sind schnell auszutauschen, welche müssen lange und ewig halten. Und wie ist das denn, weil du eben gesagt hast, Individualität zählt auch. Ich hätte jetzt auch gedacht, man könnte jedes Krankenhaus gleich bauen, weil ja die Abläufe gleich sind. Aber nein, es gibt auch Individualität. Trotzdem muss es flexibel sein. Wo ist da die Gratwanderung?
Das ist richtig, das ist ein wichtiger Punkt. Also übergeordnet steht die Flexibilität aus meiner Sicht über einer persönlichen Individualität. Also ich meine die Individualität nicht nach Möglichkeit darin, dass ein bestimmtes Team sich durchsetzt mit bestimmten ganz eigenen Vorstellungen, wie was sein muss. Individualität meine ich eher damit, dass zum Beispiel gerade beim Thema Operation, dass es da auch unterschiedliche Operationsfelder einfach gibt, Disziplinen. Das heißt, es gibt dort verschiedene Patientengruppen auch, also das heißt, habe ich jetzt ein sehr vulnerables Klientel oder ein Klientel, was sehr lange betreut werden muss oder sehr intensiv betreut werden muss, dann möchte ich vielleicht mit einem Patient, der schon eingeleitet ist, nicht mehr einen weiten Weg machen bis in den OP-Saal. Wenn ich aber sage, von dem, was bei uns operiert wird, das sind sehr schnelle Operationen, das heißt, ich habe hohe Wechselzahlen, dann habe ich vielleicht andere Schwerpunkte. Also ich meine die Individualität eher, glaube ich, im klinischen Schwerpunkt als in einem persönlichen, sage ich mal, Bevorzugung, weil das ist eigentlich, das ist immer schwierig. Wenn man auf sehr persönliche Themen einer gewissen Nutzerschaft eingeht, dann ist das einfach sehr schwierig, weil wir brauchen ja im Prinzip 6, 8 Jahre, bis dieses Gebäude steht. Und das kann dann durchaus auch passieren, dass man mit niemandem mehr, mit dem man die Abstimmung geführt hat, das Haus nachher in Betrieb nimmt. Ja. Also das heißt, wir sind sozusagen diese Konstante, die dort bleibt und die deshalb, glaube ich, immer versuchen muss, auch ein bisschen darauf einzuwirken, wie individuell, also ne, wie können wir die Balance da halten und wie können wir diese offene Struktur für die Zukunft auch sicherstellen?
Ja. Ja, also du hast nicht am Ende Bullaugen, weil sich Frau Doktor das gewünscht hat.
Nein, bitte nicht.
Also diese Spezialisierung von Krankenhäusern, da kommen wir doch mal zum Thema Krankenhausreform. Es ist ja schon auch schon 10, 15, wenn nicht gar 20 Jahre her, dass es schon vorausgesagt wurde, Krankenhäuser, wie sie heute existieren, werden in Zukunft so nicht mehr existieren. Es hat sich nicht ganz so drastisch sofort bewahrheitet, aber trotzdem ist der Trend immer noch so und ganz klar, die Zukunft von Krankenhäusern, wenn man das googelt, da steht eigentlich schon, das wird weniger, Krankenhausreform steht an oder ist im Gange. Merkt ihr das auch schon oder wie hat sich das in den Jahren verändert, seitdem du im Gesundheitsbau tätig bist?
Der große Einfluss natürlich politischer Reformen auf diese Gebäudetypologie, das ist schon eine Besonderheit, glaube ich, auch im Vergleich zu anderen Typologien, die man hat, weil das natürlich sehr, so eine Reform da sehr stark greift. Wir haben vor allen Dingen eine gewisse Verunsicherung in den letzten Jahren natürlich festgestellt, weil diese Reform jetzt sehr deutlich angekündigt ist, aber noch nicht in allen Parametern ja ausgearbeitet ist. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, wie diese Reform durchschlagen wird. Wir merken aber, dass zwei große Themen, die aber auch schon seit längerem im Raum sich immer weiter ausdehnen, diese Themen der Ambulantisierung und auch der Digitalisierung und auch der Unterstützung, also der digitalen Unterstützung in Krankenhäusern, dass das Themen sind, die im Entwurf schon immer weiter mitgedacht werden, so dass man dort natürlich darüber nachdenkt, wie kann man später die Anbindungen, also wenn immer mehr Leistungen ambulant werden, wie können auch Krankenhäuser die sozusagen effizient anbieten, ohne in den großen stationären Strukturen, die wir normalerweise im Krankenhaus haben, sozusagen zu ineffizient dafür zu sein, um darauf reagieren zu können. Das heißt, dort sind diese Themen der Flexibilität und Modularität, mit denen wir die Häuser gestalten und entwerfen, natürlich sehr wichtig, dass man also gerade diese Ambulanzstrukturen auch sehr stark im ambulanten Geschäft später ausweiten kann. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Was damit aber natürlich einhergeht, wenn wir sagen, dass sich der Prozess immer weiter ambulantisieren wird, bedeutet natürlich, dass die Personen, die aber ins Krankenhaus kommen, wahrscheinlich immer schwächer, kränker, älter werden und somit immer mehr Betreuung und immer mit auch mehr Überwachung benötigen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass wir für die Personen, die dann noch im Krankenhaus sein werden, in die Zukunft geschaut, auch Pflegestrukturen weiterentwickeln müssen. Also diese klassische Trennung in Deutschland, dass es eine Allgemeinpflege gibt, eine Intermediate-Care-Pflege und eine Intensivpflege. Also einfach gesagt, je nachdem, wie schwer krank der Patient ist, umso mehr muss er überwacht und betreut werden. Das sind sehr starke Strukturen in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass das sich in Zukunft weiter auflösen wird. Wir werden auch Fälle haben, die zwar in der Allgemeinpflege sind, die aber mehr Überwachung brauchen und mehr Betreuung brauchen. Das heißt, ich glaube, auch in den verbleibenden stationären Strukturen wird es einen Wandel geben, weil sich perspektivisch einfach auch ein immer älteres Patientenklientel dort aufhalten wird und dann die stationären Strukturen in Anspruch nehmen wird. Und um das natürlich im gleichen Zug mit Personalmangel sicherstellen zu können und gewährleisten zu können, werden wir immer mehr auch über Automatisierungsstrukturen nachdenken müssen. Und das hat ja schon auch bauliche Auswirkungen. Also wenn wir sagen, dass bestimmte logistische Leistungen nicht mehr nur bis zu einem Aufzug hochfahren, sondern vielleicht schon Dinge in Lagerräume räumen oder sogar irgendwann Robotik was verteilen wird, Speisen verteilen wird oder ähnliches, dann müssen ja zum Beispiel Türsysteme darauf reagieren können etc. Wir müssen überlegen, wie können dann Wenderadien sein. Also das ist so ein Vorausschauen, was wir mit im Blick haben, was aber natürlich immer so ein bisschen noch momentan hakt, auch an verschiedenen Förderbedingungen, weil die sind natürlich noch nicht darauf eingestellt, dass die Dinge so vorgedacht werden. Das heißt, da gilt es immer auch hier früh den Dialog zu suchen. Was sind die Schwerpunkte? Was kann man vielleicht schon mal vorrüsten, um dann später dort andocken zu können und die nächsten Schritte einleiten zu können? Auch wenn man es jetzt noch nicht, sag ich mal, ne, in voller Gänze ausbauen kann, aber um vorbereitet zu sein.
Es wird ja gerade in der Architektur viel über Low-Tech gesprochen, Reduzierung der Technik und so weiter. Wie nehmt ihr das im Krankenhausbau wahr? Gibt es da zwei Ebenen? Einmal diese Technik, die man eben braucht für diesen medizinischen Ablauf und einmal die Haustechnik, die man vielleicht wirklich reduzieren kann? Also seid ihr auch auf Reduktion aus? Interessiert euch das?
Das interessiert uns natürlich sehr. Gleichzeitig erleben wir natürlich täglich das Spannungsfeld bei dieser Bauaufgabe oder auch bei vielen unserer komplexen Bauaufgaben. Aber wenn wir beim Gesundheitsbau bleiben, dann ist natürlich der einfache Ruf, sage ich mal, nach Low-Tech in Deutschland geregelten Gesetzeslage relativ schwierig, weil im Krankenhaus natürlich sehr, sehr viele große Energietreiber, das ist ja sehr viel Lüftung und Kälte, die dort gebraucht wird, hängen natürlich an Normungen. Das heißt, da geht es sehr schnell um Hygiene. Und das sind Themen, die natürlich dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit diskutiert werden. Also wir versuchen in jedem Projekt nochmal auch mit der Bauherrschaft zu erörtern, an welchen Stellen wir vielleicht Stellschrauben haben, wo man auch nochmal über bestimmte Vorgaben sprechen kann. Aber es ist fast alles normativ reguliert, sodass wir da sagen müssen, da braucht es dann auch eine starke Bauherrschaft, die vielleicht an diesen Stellen auch sagt, wir gehen da mit, ne? Dass wir auch mit einer guten Hygiene, dass wir da ein Gesamtkonzept finden, was natürlich absolut sicher ist, was die hygienischen Anforderungen angeht, vielleicht aber trotzdem nochmal einen anderen normativen Bewertungsansatz hat als der ganz klassische Bereich. Da ist natürlich auch zu unterscheiden, dass jetzt niemand an die Lüftungsaspekte eines OP-Bereichs herangehen möchte, aber das, glaube ich, dann schon, sage ich mal, weniger hoch installierte Bereiche, die ja auch oft räumlich ein bisschen getrennt sind. Also wir haben ja oft Strukturen, wo zum Beispiel die Pflege dann nochmal ein bisschen aufgesetzt ist oder sich als eigener Baukörper nochmal ein bisschen absetzt. Das sind auch Bereiche, wo wir deutlich progressiver auch Nachhaltigkeitsthemen, also dort haben wir auch weniger Lasten, weniger Installationen. Das heißt, da arbeiten wir schon in diversen Projekten auch mit Holzbetonverbundkonstruktionen und auch mit weniger Technik, mit einer entwurflichen Resilienz auch, um den Wärmeeintrag da natürlich zu reduzieren. Da merkt man einfach, dass das Ansatzpunkte sind, wo es jetzt zu Beginn, sage ich mal, deutlich besser gelingt, da schon Punkte zu machen, während wir in den ganz hochintensiven Bereichen weniger abweichen können von den technischen Anforderungen, sondern dann mehr daran denken müssen, wie erzeugen wir aber auf dem Campus letztendlich die großen Energiemengen, die gebraucht werden und wie nutzen wir auch zum Beispiel Abwärme von vielen Großgeräten, die wir haben. Also wie speisen wir diese sozusagen wieder in den Energiezyklus des Gebäudes ein, um daraus sozusagen wieder möglichst effizient zu sein und auch nachhaltig zu sein. Also es ist nicht so ein reines nur Reduzieren, sondern eher, wie können wir das Gesamtsystem so klug aufbauen, dass wir natürlich trotzdem möglichst wenig fossile Energien oder auch bei einigen Projekten möglichst gar nicht mehr mit fossilen Energien das Haus betreiben.
Also ausgleichend.
Genau.
Und Stellschrauben suchen, die ihr betätigen könnt, wenn es bei anderen eben dann nicht möglich ist. Ne? Liegt da nicht in eurer Hand.
Ich glaube, das ist auch dieser Antrieb, dass man, selbst wenn man jetzt so eine Gebäudetypologie hat, wo es halt nicht so einfach ist, so mit dem ganz großen Wurf, sage ich mal, ne? Und jetzt machen wir alles revolutionär anders, dass wir aber diesen Antrieb haben, immer wieder zu gucken, wo sind die Möglichkeiten und in jeden Möglichkeitsraum reinzugehen und zu sagen, auch wenn das hier wieder die Stellschraube ist und beim nächsten die Stellschraube, dann hat man irgendwann aber die Referenzen, um wieder zu sagen, wir haben es aber schon mal gemacht und es hat funktioniert. Und dann kann man Stück für Stück, also es braucht ein bisschen Atem bei diesen großen, hochkomplexen Gebäuden, aber man kommt Stück für Stück weiter und nach vorne. Und das macht dann auch Freude, dass man das einfach sieht, dass es möglich ist. Und dass man es immer wieder versucht, so weit wie möglich auch auszudehnen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch gut ankommt, wenn man sagt, wir haben es dort probiert und es hat geklappt. Ihr seid ja auch spezialisiert auf Umbau und Bestand, schon allein, weil Krankenhäuser ja gar nicht so häufig mehr komplett neu irgendwo frei ins Land gestellt werden. Wie verändert der Umbau den Entwurfsprozess im Vergleich zu anderen Bauaufgaben oder ist es eigentlich relativ ähnlich sogar?
Also ich glaube, wir denken den Umbau immer schon ein Stück weit mit. Also das heißt, wir versuchen natürlich, Systeme so anzulegen und aufzubauen, dass sie nachrüstbar sind, dass sie veränderbar sind und auch im besten Falle schon mit zu überlegen, wie wir das später im laufenden Betrieb machen können. Also das heißt, wenn ich ein Beispiel nehme, dann trennen wir auch bestimmte Anlagen in Brandabschnitten, sodass wir, also wenn wir Anlagen außer Betrieb nehmen müssen, dass dann keine komplette OP-Abteilung natürlich ausfällt, sondern dass also eine reduzierte Zahl an Sälen für eine Zeit lang außer Betrieb genommen werden müsste. Also das heißt, wir denken schon nicht nur jetzt im Sinne von Wartung und Weiterentwicklung und Erneuerung die Häuser, sondern wir denken in den Grundstrukturen, gerade was die technische Installation angeht, schon auch sehr stark daran, wie könnte man die Systeme dann auch später gegebenenfalls mal umbauen oder einzelne Teile halt getrennt außer Betrieb nehmen. Weil das eins unserer großen Probleme ist, dass früher sehr viel zusammenhängend installiert wurde und dass es in einem Krankenhaus unter großen Schmerzen nur möglich ist, einen kleinen Teilabschnitt in einer Ebene irgendwie umzubauen, weil wir halt kaum etwas, also der Rückbau sozusagen von Medien so schwierig ist, ne? Das System nicht zu stören. Und ich glaube, diese Parallelität versuchen wir in unseren Grundstrukturen schon jetzt zu beachten.
Da erinnere ich mich auch ans DKFZ, diese unfassbaren Trassen, die plötzlich nötig waren für Technik, die es einfach in den 60er Jahren nicht gab. Ne? Ich meine, so weit voraus kann man natürlich auch nicht unbedingt das vielleicht ahnen und dann Riesenräume schon vorab entwerfen, dass da große Kabeltrassen nachher durchführen. Aber ihr müsst es, ihr habt es schon im Hinterkopf, weil ihr es schon erlebt habt auch. Ne?
Genau, letztendlich ja immer so, also wie wahrscheinlich damals auch beim DKFZ auch schon man nach vorne gedacht hat, aber man kann natürlich dennoch, ist es ja so auch da eine Abwägung, auch diese Diskussion haben wir ja öfter, ist es nachhaltig, jetzt schon alles noch größer und noch mehr zu bauen, weil ja vielleicht in 20 Jahren irgendwas passiert. Also auch das ist ja eine Frage, die man nicht außer Acht lassen darf. Also wir können ja nicht immer nur größer und mehr machen, weil damit errichten wir ja auch eine Baumasse, die vielleicht so auch nicht angemessen ist. Das heißt, es wird, glaube ich, nie die finale Antwort geben. Es wird wichtig bleiben, dass wir uns alle immer wieder Fragen stellen und gemeinsam auch, ja nicht nur wir, sondern auch im Team mit den Fachplanungen etc. auch gemeinsam da versuchen, den bestmöglichen Mittelweg zu gehen.
Ja. Deutschland hat derzeit rund 1.700 Krankenhäuser, habe ich gelesen. Mir kommt es fast wenig vor.
Ich habe die Zahl aber auch so gehört. Ist aber auch die Frage, was dann immer genau gezählt wird, ne? Ob da alle Reha-Kliniken und so dabei sind. Mhm.
Auf jeden Fall, da haben wir eben schon drüber gesprochen, soll sich die Zahl reduzieren. Rechnet ihr dann in Zukunft einfach auch mehr mit Umbauten?
Ich glaube, dass sich dadurch natürlich zum einen weiterhin Umbauaufgaben ergeben werden, zum anderen aber auch sehr stark das Thema der Nachnutzung in den Fokus kommen wird. Also wir haben da auch schon an verschiedenen Stellen unsere Gedanken geteilt. Es wird ja darum gehen, dass es auch einfach Standorte geben wird, die wahrscheinlich stillgelegt werden oder zusammengelegt werden. Und das ist natürlich gerade oft im ländlichen Raum regional auch ein Problem, weil das Krankenhaus, also das Krankenhaus im Ort, das habe ich auch so in meiner Heimat erlebt, als das zugemacht wurde, das ist halt schon eine Identifikation auch. Das ist so ein Punkt von Sicherheit, ne? Das ist was, so eine Beständigkeit, das gab es halt schon lange und das ist oft auch ein großer Arbeitgeber. Das heißt, das ist einfach ein über das eigentliche Stilllegen eines Hauses hinaus eine gesellschaftliche Thematik, glaube ich. Also das heißt, es geht nicht nur darum zu überlegen, was kann da jetzt einziehen, was passt ungefähr vom Gebäuderaster. Also es ist keine rein fachliche Frage sozusagen, was kann man da jetzt draus machen, sondern ich glaube, in diesem Strukturprozess oder in dieser Umstrukturierung wird es auch sehr stark darum gehen, welche neue Identität können wir vielleicht auch dann diesen Regionen geben. Und das kann auch vielleicht in der Aufgabe sich mit widerspiegeln, die dann in diesen Häusern unterkommen. Also was könnte ein neuer Punkt sein, der dort angesiedelt werden sein kann? Und dann wird man bestimmt in Teilen zurückbauen, Teilstrukturen. Also oft gab es da ja auch dann Entwicklungen, die vielleicht auch nicht ganz so erhaltenswert sind. Und für andere Teile wird man Umnutzungen finden oder halt auch in Teilbereichen vielleicht auch Spezialisierungen, ne? Dass dann Fachkliniken entstehen in den Zonen oder Psychiatrien, also dass man sagt, es wird nochmal sich vielleicht ein bisschen im Gesundheitsfeld bleiben, aber vielleicht aus dem klassischen, aus der Basisversorgung heraus nicht mehr eine Krankenhausstruktur sein.
Und das würde euch inhaltlich genauso interessieren?
Das ist natürlich auch eine herausfordernde Aufgabe, das mitzugestalten. Das ist, glaube ich, auf einer anderen Ebene nochmal, also auf einer Struktur, planenden Regionalplanungsebene natürlich erstmal wichtig, bevor es dann, und ein sehr politisches Thema natürlich auch, bevor es dann letztendlich zur richtigen Bauaufgabe kommt. Ich glaube, das ist eher eine Thematik. Wir beschäftigen uns ja viel auch mit Masterplanungen auf großen Maßstäben, sage ich mal, für Campusstrukturen. Also ich glaube auch, dass das eher etwas ist, was man auch immer über die ganze Region betrachten muss und dann letztendlich über die einzelnen Nutzungsszenarien dann in die baulichen Strukturen reinkommt.
Okay, also ihr braucht keine Sorge haben vor irgendwelchen Entwicklungen durch die Krankenhausreform. Es wird definitiv genug zu tun geben. Es gibt genug Häuser, die eure professionelle Planung brauchen. Du bist, wie eingangs ja erwähnt, wir kommen zum Abschluss, seit 2022 Partnerin bei Heinle Wischer. Und du hast eben auch gesagt, dass da kam auch eine junge Riege. Das Büro wird von 11 Partnerinnen und Partnern mittlerweile geführt und hat, wie auch eingangs gesagt, 300 internationale Mitarbeitende. Was bedeutet es für dich persönlich, Verantwortung in einem Büro dieser Größe zu tragen, gerade bei so komplexen Bauaufgaben auch?
Also zuerst mal eine große Freude, auch immer noch einen gewissen gesunden Respekt vor dieser Aufgabe, weil wir sind einfach ein großes Büro mit einem tollen Team und können damit sehr, sehr viel gestalten. Und ich glaube, das ist auch dieses Hauptgefühl, was für mich da ist. Es ist so eine Chance. Also es gibt mir einfach so eine Möglichkeit, gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen etwas Neues zu machen, etwas zu verbessern, etwas zu entwickeln. Und das ist ein gutes Gefühl.
Und wie organisiert ihr in einer solchen Struktur die Führung und den Austausch gerade über mehrere Standorte hinweg?
Das funktioniert bei uns immer auf verschiedensten Ebenen. Also wir versuchen ja da eine möglichst horizontale Struktur auch hinzubekommen, dass wir also viel Austausch zwischen den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Wir haben das in diesem Jahr nochmal ganz intensiv verstärkt oder im letzten Jahr haben wir damit gestartet. Wir haben nochmal ein Führungspersönlichkeitenentwicklungsprogramm gemacht, wo wir nochmal alle Projektleiterinnen und Projektleiter, aber auch Personen, die vielleicht zukünftig in diese Rolle mit reintreten, in so ein gemeinsames Programm mit aufgenommen haben und da professionell verschiedene Themen, auch gerade über Führung und Führung in auch komplexen Zeiten und mit Herausforderungen mit aufgenommen haben. Zum einen natürlich für den fachlichen Input, aber was ich fast noch wichtiger finde, auch um auch da nochmal diese Vernetzung über die Standorte hinweg, was du gesagt hast, also um das auch nochmal zu fördern. Dadurch bilden sich dann Buddies und Gruppen, die einfach miteinander in den Dialog gehen und da sich sozusagen auszutauschen. Dann haben wir dieses Konzept der Werkstätten, wo wir also zu verschiedenen Fachthemen, wir haben nächsten Monat die Digitalwerkstatt, da geht es um sehr viele Digitalisierungsthemen, KI-Nutzung und auch Prozessverbesserungen im Planungsprozess, wo wir dann wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an dem Thema haben, die da schon was gemacht haben, zusammenbringen, um da auch aktiv Dinge anzustoßen und zu überlegen, welche Dinge wollen wir weiterentwickeln und auch diesen Prozess dann auch weiter zu begleiten danach. Und das Akademieprogramm. Das heißt, wir sehen so verschiedene Layer, würde ich es nennen, die sich miteinander verbinden und die dann auch einen Austausch ermöglichen und die einfach, das ist immer noch der große Wunsch beim Wissenstransfer einfach, die einfach diesen menschlichen Kontakt dann herstellen, wenn man ihn braucht. Also die einfach sagen, Mensch, das hat doch bestimmt schon mal irgendwer gelöst. Und wen rufe ich denn mal an oder wen schreibe ich über Teams an oder wen frage ich einfach um Hilfe? Weil das ist was, was uns wirklich wichtig ist und was wir, glaube ich, auch jeden Tag leben, dass dieses Wissen zu teilen. Weil es ist sehr, sehr viel Wissen da. Das ist toll. Das ist eine ganz breite Basis, auf der wir hier aufbauen. Und das mit allen, auch neuen Kolleginnen und Kollegen, immer wieder zu teilen und zu vermehren, ist einfach das Beste, was wir machen können.
Jetzt bist du im Moment in der ganzen Partnerschaft eures Büros die einzige Frau. Wie nimmst du diese Rolle wahr und was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit mehr Frauen in Architekturbüros die Führungspositionen erreichen?
Das ist eine gute Frage. Die wird mir auch relativ oft gestellt, in der Tat. Und also das heißt, ich habe schon ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin weder Partnerin, weil ich eine Frau bin, noch obwohl ich eine Frau bin. Sondern ich bin, glaube ich, einfach Partnerin und auch eine Frau. Insofern spielt es auch bei uns erstmal innerhalb der Partnerschaft eigentlich keine Rolle. Also weder jetzt in den Sitzungen noch in irgendwelchen anderen Themenbereichen. Ich glaube, damit mehr Frauen Führungspositionen in Architekturbüros einnehmen können, ist es wie überall so, dass an ganz verschiedenen Ebenen sich etwas bewegen muss. Also wir als Unternehmen sehen einfach die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir sehen die Potenziale, die in Personen stecken und diese möchten wir auch entwickeln und auch fördern. Also jetzt unabhängig auch vielleicht von ehemals eher so Themen wie Anwesenheiten oder Vollzeit oder Nicht-Vollzeit. Das heißt, wir müssen uns von diesen Strukturen, glaube ich, lösen, um wirklich als Unternehmen die Personen herauszufinden, die einfach gerne auch Verantwortung übernehmen wollen, weil das bleibt ein wichtiger Punkt, dass dieses Individuum auch die Verantwortung übernehmen möchte und auch annimmt, die Herausforderung, Dinge zu machen und das dann aber entsprechend einfach auch zu fördern an der Stelle. Und du hast ja eben schon schön gesagt, das war kurz nach meiner Elternzeit, bin ich sozusagen in die Projektleitung da direkt eingestiegen. Das heißt, diese Chance war da, damals auch in Teilzeit. Das waren Dinge, die damals schon dem Büro wichtig waren. Ich weiß, dass das 2008, als ich mich beworben habe mit 30, das durchaus recht progressiv war, dass das auf der Seite von Heinle Wischer stand, dass man in Teilzeit arbeiten kann. Heute ist es verbreiteter in Architekturbüros schon. Aber es müsste sich auch überall noch vielleicht dieser Mindset dann auch so weit ändern, dass das halt nicht nur ein Angebot ist, sondern dass das für alle Hierarchieebenen natürlich eine Möglichkeit ist, letztendlich für die Entwicklung dort weiterzukommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt aus Unternehmenssicht. Gesellschaftlich sind wir halt in einem Gesamtwandel, der jetzt vielleicht auch gerade die Richtung so ein bisschen dreht. Ich glaube, da muss es einfach weitergehen, dass das keine Rolle mehr spielt. Also, dass diese Förderung einfach ganz klar ist, dass Frauen diese Position dort einnehmen können. Und letztendlich muss natürlich aber auch jede Frau für sich selbst diese Frage beantworten, möchte ich das und habe ich so eine Gesamtstruktur oder auch dann im persönlichen Bereich so die Unterstützung, dass das auch natürlich dort auf der Ebene einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass jemand die Chancen hat, Verantwortung zu übernehmen und auch sich da zu entwickeln und zu entfalten. Also ich glaube, es ist auf vielen Ebenen, gibt es da Dinge zu tun. Es wird aber auch, also für uns habe ich erkannt, dass wir das auch, glaube ich, gut angehen, um da wirklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Chancen der Entwicklung zu geben.
Wahrscheinlich hat das ja auch eine Signalwirkung für andere jüngere Frauen, die sehen, da ist eine Frau auch in der Chefetage. Erlebst du das, dass junge Architektinnen dich da auch als Vorbild sehen?
Ja, das hat mich in der Tat ganz glücklich gemacht, nachdem wir offiziell benannt waren damals, dass wir jetzt in die Partnerschaft eintreten, dass wirklich ganz viele Kolleginnen und Kollegen, es hat mich ganz gerührt, also ganz viele junge Kolleginnen auch auf mich zugekommen sind oder mich angeschrieben haben und wir wirklich gesagt haben, wir finden das so toll, dass jetzt eine Frau in der Partnerschaft, also ich habe dieses Manko vielleicht gar nicht so selbst gespürt aus dieser Position heraus, aber ich habe das so erfahren danach und es hat mich wirklich sehr froh gemacht. Also das insofern, ja, glaube ich, ist es in der Tat so, dass das eine Vorbildfunktion hat und das finde ich in der Tat auch wichtig, weil das soll natürlich eine Natürlichkeit haben, dass das möglich ist, das wissen ja auch alle, ich habe einen Sohn und ne, also dass das alles, dass das zusammen machbar ist und dass die Wege da offen sind. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal diese Grundhaltung, dass jedem der Weg offen steht, das zu machen und dass wir auch gerne da, wo wir können, unterstützen und helfen, dann Weg auch zu gehen.
Super. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview, Barbara Schott.
Vielen Dank, Kerstin.
Und das war's für heute. Voller Vorfreude starten wir ins neue Wettbewerbsjahr des Heinze Architektur Awards 2026. Der Wettbewerb fokussiert erneut Bauwandel und nachhaltige Architektur mit einer unabhängigen Fachjury und transparenten Preiskategorien. Die ersten Projekte sind bereits im Rennen um ein Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro. Wir laden euch ein, eure innovativsten Projekte, die ökologisch, funktional und ästhetisch überzeugen, der renommierten Fachjury zu präsentieren. Macht mit unter heinze.de/award. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die Einreichfrist endet am 15. Juni 2026. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Architekturfunk. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion Kerstin Kuhnekart, Executive Producer Andreas Göppel, Producer Projektmanagement Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing Kerstin Kuhnekart, Design und Visual Assets Heinze Media, Social Media Content Claudia van Ravenstein im Auftrag der Heinze GmbH 2026.